Heute zu Gast sind der Gründer von FlightRide, Philipp Kadelbach, und der Gründer und CEO von RideMart, Marco Klock, und wir sprechen in einem neuen Talk-Format mit dem Namen Kadelbach und Klock, der Legal Tech Real Talk, über das Thema Legal Tech M&A startet jetzt die Konsolidierung im Rechtsmarkt. Und es ging unter anderem um den Kauf von Advocado durch die Verbraucherrechtskanzlei Gansel. Wir sprechen darüber, wie Marco und Philipp den Online-Rechtsmarkt sehen. Es geht um Themen, in denen sich Philipp und Marco nicht einig sind, zum Beispiel, ob VerbraucherInnen ihre rechtlichen Probleme nur einer großen Marke anvertrauen werden oder es verschiedene kleine Marken auf dem Markt bedarf, die rechtlichen Probleme der Menschen lösen sollen. Und es ging um eine These, bei der sich beide einig sind, nämlich aktuell ist aus deren Perspektive Tech im B2C-Rechtsmarkt tot. Was übergewinnt, ist Vertrieb und Marketing. Und auch wenn nächstes Mal noch mehr Real Talk gewünscht ist und ich da wahrscheinlich auch weiter einhaken muss, waren doch sehr viele ehrliche Einblicke dabei. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den nächsten 45 Minuten Insights in einem Gespräch mit zwei der erfolgreichsten Gründer im Legal Tech Markt. Deswegen viel Spaß mit den beiden und mit dem neuen Format Kadelbach und Klock.
Ich glaube, wir hier im Call haben bestimmt 5 bis 10 Millionen Euro gemeinsam sinnlos in Tech investiert, die erstmal nicht notwendig waren. Und du brauchst eine strukturierte Software, du brauchst eine gute Datenhaltung, du musst eine Vision haben, wo du hin willst. Aber alles, was im Produkt und Tech stattfindet, ist im Rechtsmarkt wirklich völlig überbewertet und ab einer gewissen Größe erst relevant. Und also da, wo man es denn sieht, ist, wenn man sich mal die Balance Sheets anguckt, wo du siehst, dass der Faktor Marketingkosten viel relevanter ist als der Faktor Kosten für die Legal Operations zum Beispiel. Das heißt, wer jetzt quasi sagt, ich optimiere bei 5 Millionen Euro Umsatz auf die Kosten, die ich habe für die Rechtsdienstleistung, die ich erbringe, der hat entweder irgendwie die Mandate im Keller gefunden ohne Marketingkosten oder hat sich nie angeguckt, wo die Kosten entstehen.
Ja, was passieren muss, ist, einer muss einfach mal richtig gutes Marketing machen und einfach anfangen, eine gute Marke zu bauen, und das wird auch Geld kosten. Das heißt, gutes Marketing mit Geld und dann sich dafür auch ein bisschen Zeit nehmen, und dann wird das sozusagen langsam auch anfangen zu funktionieren. Und ja, vielleicht kann man den Prozess durch Konsolidierung, und dann wird unser Thema rund, beschleunigen, und vielleicht ist genau die Zeit, wenn man eine leichte Depression hat, genau die richtige Zeit für Konsolidierung, weil dann sind die Preise auch sozusagen so reasonable, so realistisch, dass man auch anfängt, diese Transaktion wirklich zu machen. Wir bei FlightRide haben das ja durchaus auch gemacht und immer wieder in den Krisen auch Wettbewerber gekauft, zuletzt eben den dänischen Wettbewerber und skandinavischen Wettbewerber, und das funktioniert und macht auch Sinn wirtschaftlich.
Okay, Freunde. Willkommen zu einem neuen Talk-Format, zur Weltpremiere des wiederkehrenden Formats Kadelbach und Klock. Wir nennen es den Legal Tech Real Talk. Und heute um mich herum sitzen genau diese beiden, nämlich einmal der Gründer von FlightRide, mittlerweile Privatier-Profi-Segler, Philipp Kadelbach, und der Gründer und CEO von RideMart, Marco Klock. Hi, schön, dass ihr beiden da seid.
Hi. Hi, danke.
Macht Marco auch irgendeinen Sport?
Marco, machst du Sport?
Doch, ich spiele Tennis. Aber ich lese viel, ich bin ja noch aktiver CEO, deswegen muss ich mich weiterbilden.
ihr beiden, man merkt es an der Chemie, ihr telefoniert regelmäßig miteinander, und heute dürfen wir eben zuhören. Wir wollen hier die Themen einordnen, Insights schaffen und darauf achte ich, Real Talk hinbekommen.
Endlich mal live telefonieren.
Endlich mal live Call, live Real Talk. Marco, an dieser Stelle als kleiner Disclaimer, Marco ist mein Chef, aber nicht in dieser Runde, deswegen können wir hier ehrlich sein und ich kann hier darauf achten.
Wir haben natürlich flache Hierarchien, aber rein theoretisch.
Wir wollen hier wenige Themen, wenige Thesen, so ehrlich, verständlich wie möglich, und deswegen geht es diesmal um das Thema Legal Tech M&A, startet jetzt die Konsolidierung im Rechtsmarkt. Denn, was ist passiert? Gansel, also die Rechtsanwaltskanzlei Gansel, hat Advocado gekauft. Marco, was sagst du dazu?
Ja, erstmal ein ganz schön überraschendes Jahr, würde ich sagen, mit den beiden News. Ich habe mich natürlich auch damit beschäftigt, oder wir müssen das ja auch bei RideMart mit den Themen uns beschäftigen. Wie läuft das mit der Konsolidierung? Das ist ja nun das Erste, wo man sagen könnte, okay, ist nach einer Insolvenz, aber irgendwo die erste Konsolidierung. So ein bisschen für mich die Ära nach dem Abgasskandal, wo alle glaube ich, ein bisschen schauen, dass sie gucken, wo sie bleiben, das Wachstum herbekommen und einfach neue Wege gesucht werden, das Wachstum zu finden. In Summe, also ob es am Ende jetzt die strategisch richtige Entscheidung ist, das wird, glaube ich, die Zeit zeigen. Das ist sicherlich nicht einfach. Ich meine, es ist ja am Ende ein Marktplatz und der hat natürlich auch seine Schwierigkeiten. Aber für mich erstmal eine mega interessante News. Und ich muss auch sagen, also wir haben ja mit den Kollegen bei Gansel relativ viel zu tun, freudigen Austausch. Finde es eigentlich gut, dass das Advocalo jetzt bei Gansel auch in Händen ist, wo man sagen kann, okay, die haben Bock, was Geiles damit zu machen.
Hattet ihr auch Bock, was damit zu machen?
Also wir bei Ridemart, du meinst uns jetzt, ne?
Genau.
Ja, offensichtlich haben wir uns zumindest mal nicht durchgesetzt. Nee, wir haben am Ende uns auch dagegen entschieden, was zu tun. Das hat auch unterschiedliche Gründe. Ehrlicherweise ist es bei uns eine Entscheidung gewesen, die wir aus der reinen Potenziallage getroffen haben. Also wir haben schlicht und ergreifend einfach nicht die Kapazitäten, sowas zu verarbeiten, haben sicherlich auch, da habe ich ja in der Vergangenheit auch viel zu gesagt, ein bisschen andere Sichtweise auf das Thema Marktplatz im B2C-Rechtsmarkt, wobei das in Verbindung mit einer Kanzlei vielleicht smart sein kann. Aber das war am Ende der Grund, warum wir in dem Fall nicht weiter fortgeschritten sind. Ich habe dann auch danach nichts mehr davon mitbekommen, also wer jetzt da im Rennen war, wie das gelaufen ist, wer sich das angeschaut hat, ist ja, glaube ich, auch nicht öffentlich. Wobei eine Firma, wie hieß die, Your Bus oder so, die haben es ja öffentlich gemacht, ne, dass sie irgendwie geboten haben. Da habe ich aber auch nicht verstanden, was genau.
Also ich habe heute gehört, dass es auf jeden Fall eher ein Schnäppchen war, aber dass man natürlich, glaube ich, einige Mitarbeiter übernommen hat. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, also ja, ich meine, die Frage ist, macht das jetzt für Gansel, für so eine breit aufgestellte, hochmoderne Rechtsanwaltskanzlei Sinn? Und ich habe so, ich meine, die These muss ja schon sein, dass die Standalone nicht profitabel sind. Ich glaube, das davon können wir jetzt mal ausgehen. Und die
Gansel
Frage
oder
ist,
Advocalo?
Advocalo. Die Frage ist, so eine Akquisition oder so ein Kauf auch aus der Insolvenz heraus macht ja eigentlich nur dann Sinn, wenn sich irgendwie Synergien ergeben zwischen dem anwaltlichen Geschäft und eben der Plattform. Und du hast ja auch gerade gesagt, das könnte Sinn machen. Wo siehst du da die Synergien, Marco?
Also ich glaube, ganz wichtig ist schon mal, zumindest unsere Sichtweise, das Ganze aus der Kanzleibrille zu betrachten. Das heißt, wenn man jetzt auf Advocalo schaut, als Gansel, davon gehe ich mal stark aus, schauen die nicht auf irgendwelche Marktplatz-Innenumsätze, sondern einfach auf den Außenumsatz. Also was kann Advocalo an Land ziehen, an Umsätzen für Kanzleien? Da bin ich natürlich jetzt nicht im Detail informiert, welche Umsätze das sind. Man kann sich das, glaube ich, grob anhand der Themen vorstellen und ein bisschen so den Traffic von außen analysieren. Und dann kannst du natürlich sagen, pass auf, ich als Kanzlei, ich möchte wachsen, ich brauche Umsatz, dann nehme ich den Umsatz und baue die Strukturen dafür auf. Problem, würde ich sagen, aus unserer Sicht.
Darf ich kurz dazwischen fragen? Also klar, meinst du, dass also Advocalo hat ja Fälle wirklich nur an Anwälte vermittelt und Gansel ist selber eine Anwaltskanzlei und du sagst, wenn die sozusagen die 70% noch haben, dann, also sozusagen aus den 100% kann man leben, aber scheinbar konnte Advocalo aus den 30% nicht leben. So, ist das so ein bisschen die These?
Ist, glaube ich, keine These. Das ist, glaube ich, ein Fakt über das Geschäftsmodell dieser Marktplätze, was nur bis zu einer gewissen Größe gilt. Wenn der Innenumsatz bei 100 Millionen Euro wäre, wäre das sicherlich anders. Da sind die Marktplätze bis heute augenscheinlich nicht angekommen. Aber aus Gansel-Perspektive schaust du dir die 100%, also beziehungsweise den Außenumsatz an, den Kanzleiumsatz. Und was kann ich damit machen? Da sind meiner Meinung nach die Synergien. Das heißt, du versuchst deine Kompetenzen da reinzubringen. Ich sehe nur, also du musst dir schon ganz, ganz, ganz bewusst sein, das sind die Kollegen sich sicherlich, dass das halt Longtail-Traffic ist. Ne? Das ist wirklich von bis. Und wenn du jetzt dir mal deine Wachstumspotenziale anguckst im Rechtsmarkt, dann will eigentlich jeder, die Standardfälle haben, jeder will die Nische bedienen wie Flightride oder Bußgeld, Arbeitsrecht, diese Top-Dinger, die immer laufen. Und als allerletztes holst du dir eigentlich dann den komplizierten Umsatz rein, weil das Bruttoergebnis einfach echt erstmal schlecht ist, bis du sehr, sehr, sehr groß bist. Und dementsprechend muss man schon ganz genau wissen, was man da macht, aber da kann man natürlich Synergien bauen.
Also Marco, richtig oder falsch?
Ja, die Frage ist abhängig davon, wie deine Strategie aussieht. Ne? Also da kann Gansel, und das haben sie offensichtlich getan, sagen, richtig. Wir bei Ridemart sagen, aus unserer Sicht gerade falsch.
Nein, nein, die Frage war doch, macht das für Gansel Sinn?
Ja, aber das kannst du ja trotzdem nur beantworten, wenn du jetzt die Struktur oder die Strategie von Gansel kennst. Ich meine, macht das für Flightride Sinn? Und dann ja, wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, nein, weil... ja. Wir müssen auch mal ihn fragen, der ist ja noch gar nicht so lange raus, der Kadelbach.
Philipp, erzähl mal hier.
Ja, aber ich wollte sozusagen, mache ich gerne, aber lass uns noch mal ganz kurz bitte bei Gansel und auch bei Advocado bleiben. Also ich meine, der Wert von so einer Vermittlungsplattform liegt doch einerseits da drin, dass die wahrscheinlich eine gute SEO-Positionierung haben. Also ich hatte mir das vor ein paar Jahren mal angeguckt, da haben die schon echt
tatsächlich, ja,
sozusagen ordentlich Traffic gehabt. Die Frage ist, wofür hatten die Traffic? Ich hätte jetzt mal gedacht, dass die wahrscheinlich auch stark ihre SEO-Positionierung optimiert haben auf die Themen, die halt in den letzten Jahren groß waren. Massenschädenfälle, also Diesel, Widerruf und so weiter.
Aus meiner Sicht gar nicht, ehrlich gesagt. Also
okay,
dann die erzähl haben, mal. Ja, also nach unserer SEO-Analyse, das haben wir vorher schon gemacht, weil da sind witzigerweise, würde ich sagen, Gansel und Advocado, glaube ich, die besten am Markt nach Anwalt.de, was die generischen Anwaltsbegriffe, also Anwalt, Arbeitsrecht, Berlin oder so angeht. Was gar nicht funktioniert hat aus unserer Wahrnehmung, weil es auch typische Performance- und SEA-Themen sind, sind diese ganzen Sonderschäden. Also das hat nie bei irgendeinem Marktplatz funktioniert und auch nicht, zumindest nicht sichtbar in der SEO-Reichweite. Aber die ganzen anderen Sachen schon. Ne? Also Erbrecht ist, glaube ich, das SEO-Thema schlechthin. Familienrecht, KMU-Recht.
Sonderschäden, um das klarzustellen, ist was, Marco?
Ach so, Sonderschäden, so wie, ich glaube, wie Philipps gerade gemeint hat, sind die temporären Themen, Abgasskandal, Wirecard-Skandal, PKV, alles, was so die Kanzleien jetzt gerade die letzten 5 Jahre sehr, sehr groß gemacht hat. Die großen Verbraucherrechtskanzleien. Und das bezeichnet man deshalb als Sonderschaden, weil man nicht davon ausgehen kann, dass das irgendwie 10 Jahre lang da ist, dieser Traffic, dieser Umsatz, insbesondere Abgasskandal. Ne? Das ist, ja, also dass das so wiederkommt, da würde ich auch sagen, da müssen wir schon lange.
Philipp, aus deiner Perspektive?
Skandilchen einsammeln.
Ja, aus meiner Perspektive sind das halt auch so.
Fluggastrechte sind einziger Sonderschaden, würde ich sagen.
Nee, Fluggastrechte ist natürlich sozusagen ein Evergreen, solange das Thema läuft. Und klar, dass diese anderen Themen, diese Massenschäden, Sonderschäden, Kumulschäden, wie es die Rechtsschutzversicherer nennen, die kamen halt in der Vergangenheit. Und da sind halt einige sozusagen wahnsinnig erfolgreich mit gewesen. Und manche sind es auch noch. Und vor allem sehr, sehr groß geworden in Kombination mit eben den Rechtsschutzversicherungen. Ich glaube, vor allem deshalb hat es funktioniert. Bevor wir aber darauf eingehen, habe ich noch eine Frage zu Gansel und Advocado. Ich meine, eine Anwaltsvermittlungsplattform, die dann an sich selbst,
bei Philipp.
Die sich an sich selbst vermittelt, das ist doch ein bisschen komisch, oder? Fändet ihr das nicht komisch, wenn Advocado jetzt immer an Gansel vermittelt? Ist das dann doch eigentlich eine Vermittlungsplattform? Macht das dann noch Sinn? Geht das noch?
Also, das wird de facto, glaube ich, nicht daran, dass Gansel jetzt hingeht und einfach sagt, ey, wir sind jetzt zu 100% der Fälle der Anwalt, die Kanzlei. Ich wüsste nicht gar nicht, wie das ableistbar wäre. Aber rein strategisch betrachtet, jetzt mal in eine 5-Jahres-Perspektive geschaut, ich glaube, dass allen mittlerweile relativ klar ist, dass das vielleicht ein Winner-Takes-It-All-Markt ist, vielleicht ein Markt, wo 2, 3 groß rauskommen und dass es wahrscheinlich kein Marktplatz wird, weil es finanzierungstechnisch nicht so schnell vorangeht wie bei den größeren Kanzleien. Insofern, glaube ich, ist es am Ende sowieso egal, weil es am Ende dann einfach nur ein Vertriebskanal ist. Ne? Also so ein Marktplatz ist eine Lead-Aggregierungsstation, die sich nicht tiefer in die Rechtsdienstleistungen hineinarbeiten wird, zumindest so meine These. Und das ist genauso wie eine Untermarke wie Flightride, Hartz-IV-Widerspruch.de, Dieselskandalhelfer, diese ganzen Sachen. Nimmt einfach Traffic mit und so würde ich die Marktplätze in der Form sehen. Insofern ist das völlig in Ordnung, wenn das langfristig so wäre, dass es 100% zu Gansel geht. Aber wie gesagt, das glaube ich nicht, dass das so schnell der Fall ist. Wenn du jetzt retrospektiv auf die Flightride-Zeit schaust und dir auch anschaust, welche Erfahrungen ihr, als du noch aktiv warst, im Bereich Arbeitsrecht, Verkehrsrecht gesammelt habt, hättet ihr nicht diese monstergeile Nische gefunden, die einfach vom Geschäftsmodell funktioniert, die skaliert, wo man den Vertriebskanal hat, glaubst du, dass das Wachstum in den Bereichen Arbeitsrecht, Verkehrsrecht danach ausgereicht hätte, um die Story nachzubauen?
Nein. Das glaube ich nicht.
Genau, das glaube ich nicht. Und zwar, ich glaube, der große Unterschied, und da sehe ich auch ein Muster drin, ist, dass all die Themen funktionieren für Online-Player, die mehr oder weniger nativ, also digital entstanden sind. Das ist bei all diesen Sonderschäden, Kumulschäden, die gab es vorher nicht. Da waren auch nicht etablierte Kanzleien, die das gemacht haben, sondern die Themen waren neu und die werden online waren die Player da und darum wurden halt die Verbraucher educated, dass man das halt online macht. Und das war bei Flightride genauso und darum hat es funktioniert. Und ich glaube, all die anderen Themen, die es schon seit 100 Jahren ganz normal in Kanzleien gibt, da sind die Leute einfach, das steckt in ihrer DNA drin, dass sie wissen, da geht man irgendwie zu einer Kanzlei und darum ist der Markt halt online sehr klein und wächst auch nur langsam und darum tun sich all die, die nur online nach den Fällen suchen, schwer und darum wäre da so ein Wachstum wie bei Flightride und bei den anderen Schäden nicht möglich gewesen.
Aber was machst du dann draus? Ich meine, also irgendwo muss man das ja akzeptieren. Ich glaube, mittlerweile haben alle diesen Haken gemacht, dass man sagt, okay, der meiste Umsatz am Markt wird wohl nicht online gemacht, zumindest nicht in diesen Nischen und Sonderschäden. Ich meine, wir haben nichts anderes gemacht mit hcwiderspruch.de. Das hat funktioniert, alles andere hat online nie funktioniert, ne? Außer die Sonderschäden. Was macht man da jetzt raus? Also, was wir rausmachen, ist, glaube ich, klar, wir vermarkten uns als Kanzlei und gehen den traditionellen Weg so ein bisschen mehr. Was macht so jemand wie Flightride raus? Was machen die anderen Legal Tech daraus? Legal Techs?
Ich glaube, sozusagen keiner macht es derzeit super gut. Ja, sondern was ich so ein bisschen im Markt spüre, ist eine
Solltest du unser aktuelles Pitch-Deck mal sehen.
Ja, gut, Spaß. Ich hab auch nicht von eurem Pitch-Deck geredet, sondern einfach, wie es wirklich ist. Und nein, Scherz beiseite, es ist jetzt sozusagen nicht der große Hype. Ne? Also der Hype ist, würde ich sagen, so ein bisschen vorbei, was natürlich auch einfach auch sehr gesund sein kann, aber ich glaube, was jetzt passieren muss, ist, dieser Online-Markt wird natürlich langsam wachsen und irgendwer muss einfach anfangen. Aber
zu langsam, ganz klar.
Genau, zu langsam.
Also für euch in Ordnung, ne? Ihr seid auf dem Level, aber für die ganzen anderen, die nicht da sind.
Ja, was passieren muss, ist, einer muss einfach mal richtig gutes Marketing machen und einfach anfangen, eine gute Marke zu bauen und das wird auch Geld kosten. Das heißt, gutes Marketing mit Geld und dann sich dafür auch ein bisschen Zeit nehmen und dann wird das sozusagen langsam auch anfangen zu funktionieren. Und ja, vielleicht kann man den Prozess durch Konsolidierung und dann wird unser Thema rund beschleunigen. Und vielleicht ist genau die Zeit, wenn man eine leichte Depression hat, genau die richtige Zeit für Konsolidierung. Weil dann sind die Preise auch sozusagen so reasonable, so realistisch, dass man auch anfängt, diese Transaktion wirklich zu machen. Wir bei Flightride haben das ja durchaus auch gemacht und immer wieder in den Krisen auch Wettbewerber gekauft, zuletzt eben den dänischen Wettbewerber und skandinavischen Wettbewerber und das funktioniert und macht auch Sinn wirtschaftlich.
Darf ich dazu mal eine kurze Frage stellen? Warum habt ihr eigentlich in dem Fluggastrechtemarkt nicht noch aggressiver und mehr eingekauft? Also ist das so schwer oder?
Nö, aber du musst dich ja immer fragen, ist es sozusagen wirklich so sinnvoll, jemanden zu kaufen und den zu integrieren und Verträge zu verhandeln und so weiter und so fort? Oder ist es nicht vielleicht einfacher, die ganze Energie und das Geld in das eigene Wachstum zu stecken?
Ja, aber ist es schon so, dass ihr auch Anfragen bekommen habt, oder? Weil ich meine,
ja, wir haben, das muss ja haben wir ständig sein. Anfragen, ja, klar.
Okay, wir kommen hier ein bisschen weg vom Thema. Aber was klar ist, ist scheinbar diejenigen, die in den Masseverfahren gewachsen sind, suchen neues Futter und diejenigen, die aus der kleinen Nische kommen, suchen natürlich auch ihre Wege weiter zu expandieren. Und jetzt die Frage, wie wächst man immer weiter? Wir suchen den Weg nach den Masseschäden. Wo kann der liegen, Philipp?
Ich glaube, ich habe es eben schon gesagt, der Weg, man kann ja nicht da sitzen und auf irgendwelche Masseschäden hoffen, dass sie kommen. Ja, das ist ist sozusagen relativ unklar und schlecht planbar. Also muss man versuchen, ich weiß jetzt nicht, wie man sie anders nennen will, aber ich nenne sie jetzt einfach mal, und ich meine es nicht despektierlich, die Wald- und Wiesenfälle einzusammeln. Und
die typischen RSV-Fälle.
Ja, wie auch immer.
RSV gleich Rechtsschutzversicherung.
Genau. Und ich glaube, das funktioniert vor allem über klassisches gutes Marketing und das wird sozusagen nicht nur über SEO und SEM und Social Media funktionieren, sondern man muss sich
man muss da wahrscheinlich wirklich stark in Offline-Werbung investieren. Wir haben das ja mit TV gemacht und man wird vielleicht auch mal über Plakatkampagnen nachdenken können, City-Poster und solche Sachen und anfangen, langsam eine Marke zu etablieren, die Vertrauen weckt. Und am Ende muss man es vor allem schaffen, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, man muss es schaffen, bei dem Kunden, den man einmal hat, den man einmal vielleicht auch teuer eingekauft hat, ein Customer Lifetime Value zu schaffen, indem man den Kunden so happy macht, dass er zu einem zurückkommt. Und wenn der Kunde halt in 3 Jahren 3, 4, 5 Mal zurückkommt, dann macht das Sinn. Und wenn man das sieht, dann traut man sich mehr auszugeben und so wird, glaube ich, ein Shootout.
Das heißt, du sagst, Marketing gewinnt. Marco?
Ja, Marketing und Vertrieb gewinnt ist, glaube ich, mittlerweile am Rechtsmarkt also das sollten wir als herrschende Meinung, glaube ich, abhaken. aber zu dem, was du gesagt hast, also grundsätzlich in der Theorie, wir hatten das mal zum Thema Marktplatz, Philippe, das gleiche Thema. Marke ist natürlich am Ende das, worauf man zielt, Customer Lifetime Value durch ergänzende Geschäftsmodelle. Das Problem, was ich so ein bisschen sehe, wenn man jetzt sagt, das Online-Marketing, das Performance-Marketing funktioniert nicht, wir müssen offline gehen, TV, Out-of-Home, wie auch immer, da musst du natürlich am Ende, also du streust breit offensichtlich, das machen wir sowieso in unseren außerhalb der Nischen, also du haust da in große Zielgruppen rein, dann brauchst du zwangsläufig...
Ich habe jetzt noch keine TV-Werbung von euch gesehen. Ach doch, macht ihr bei...
Hartz4widerspruch.de.
Ja, das stimmt.
Was war denn das jetzt für ein Spruch?
Naja, ich habe die noch nicht gesehen, sorry, weil ich diese Formate...
Das läuft auch zu Zeiten, da bist du, glaube ich, nicht vom Fernseher. Und machen wir auch gerade nicht mehr. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, du musst eigentlich schon diesen Marktplatzansatz fahren, da sind wir wieder bei Advocado, um diese Out-of-Home-Kampagnen und TV-Kampagnen, wenn sie jetzt nicht hardcore zielgruppengerecht sind, und das ist schwer, am Ende lukrativ abbilden zu können.
Das haben wir anders erlebt. Wir haben einfach total billig eingekauft und haben dann sozusagen, obwohl wir null zielgruppenspezifisch Werbung gemacht haben, haben wir Restplätze gekauft und hat es trotzdem funktioniert.
In welchem Bereich jetzt? Für Flightride?
Für TV, für Flightride.
Ja, aber ihr habt doch trotzdem relativ spezifisch in den Nachrichtensendern, dann habe ich mal... Was denn?
Nee, komplett einfach nur Restplatz.
Okay, also ich kenne natürlich nicht eure Konditionen. Ich bin auch kein Profi da drin. Ich wollte jetzt rein in die Theorie gerade hingehen und sagen...
Ich wollte kurz auf die Praxis hinweisen.
Ja, das ist gut, das ist gut. Dafür bist du ja auch quasi immer vorhanden als Mentor. Freue ich mich auch drüber. Aber was ich eigentlich sagen wollte... Dieser Markengedanke funktioniert natürlich umso besser, dann lass uns dabei bleiben, je breiter man aufgestellt ist. Dann kannst du halt die Marketingkosten sozusagen verteilen, genau. Und du musst natürlich, und das hast du ja gerade auch gesagt, lange diese Marketingkanäle bedienen, damit du das Thema Marke enforcest, also damit du sozusagen die traditionellen Anwälte um die Ecke überholst. Dafür brauchst du Cash und dafür musst du diesen Case rechnen können. Da reicht es nicht, wenn du sagst, in 10 Jahren kommt der Typ nochmal, sondern du musst das quasi zeigen können in einer Excel-Tabelle, dass das in einem kleinen Zeitraum wirklich funktioniert. Und das ist eine große Herausforderung. Die muss man finanzieren können, die muss man sich leisten können. Und selbst wenn ich jetzt irgendwie ein vernünftiges Ergebnis erwirtschaften würde als große Abgaskanzlei, würde ich mir sehr, sehr gut überlegen, ob ich da mein Geld reinstecke, weil das eben nicht so einfach ist. Ne?
Ich habe nur mal eine Frage, was du denkst. Und zwar, wenn du sagst, man muss halt dann breit aufgestellt sein als Kanzlei, und du hast ja auch immer gesagt, ihr baut die Verbraucherrechtskanzlei. Glaubst du eigentlich, dass die Kunden einem sowas abnehmen?
Weil ja, ich glaube, dass Frage.
Weil die Kunden eigentlich sozusagen historisch, es gibt natürlich auf der Corporate-Seite die Großkanzleien und die sind, da weiß man und die Unternehmen wissen, die sind sozusagen komplett breit aufgestellt und es gibt die Boutiquen. Und die Frage ist, ob nicht der Verbraucher, der sozusagen nach ein bisschen mehr sucht als eben dem Wald- und Wiesenanwalt, schon irgendwie gelernt hat, ich brauche den Fachanwalt für Mietrecht, ich baue den Fachanwalt für Arbeitsrecht und so weiter, und er sucht immer andere Kanzleien und versteht nicht, dass es jetzt neuerdings dafür die eine große Kanzlei gibt, und das ist das sozusagen nochmal eine zusätzliche,
bevor Marco hier warte mal Marco, ich muss das hier nur einordnen, weil bevor du hier anfängst darüber zu sprechen, ist es einfach wichtig, dass die HörerInnen verstehen, dass hier zwei Religionen aufeinandertreffen, ne? Einmal die Flightride, wir starten aus der Nische, machen verschiedene Marken und zahlen darauf ein, Strategie, und dann gibt es die Ride-My-Strategie mit einer Brand-Idee. Jetzt du.
Ja, wobei nicht mal das ist ganz fair, weil fairerweise muss man sagen, dass wir einfach bei Philipp und Flybright abgeguckt haben und grandioserweise in den Sozialrechtsbereich gegangen sind. Also wir haben ja auch mit Hartz-IV-Widerspruch.de genau das Gleiche gemacht, ne? Sonst wären wir heute gar nicht da, wo wir sind. Aber wir haben immer wieder dann diese Einmarkenstrategie konsolidiert nach so ein paar Ausläufern. Und ich finde die Frage mega, mega relevant. Ne? Ich habe nicht mal eine Antwort darauf. Also ja, wir hoffen darauf, dass quasi das Gleiche passiert wie am Großkanzleimarkt, wobei das komplett nicht vergleichbar ist. Aber das ist zumindest die Idee, dass man sagt, das Thema Recht in der Zukunft, in neuen Generationen, kann im Verbraucherbereich auch mit Marken in Verbindung gebracht werden. Wir sind im Übrigen so weit, dass wir sagen, das kann nur klappen, wenn das eine Kanzleimarke ist. Also wir glauben nicht, dass man das Thema quasi generische Online-Marke und Kanzlei so trennen kann, dass wir diesen Effekt in 20 Jahren sehen könnten, den wir erwarten. Das heißt, dass wir haben angefangen, immer Rightmart-Rechtsanwälte zu sein. Wir haben angefangen, über eine Kanzlei zu vertreiben. Aber, und das ist ein großes Aber, ich bin mir nicht sicher, ob im Bereich Erbrecht, Familienrecht oder Steuerrecht nicht am Ende eine Markenklaviatur sinnvoll ist, die auf Basis der gleichen Struktur operiert und dann einfach agiert. Und die hat dann vielleicht eine übergeordnete Marke oder wie auch immer.
Oder es ist doch die Vermittlungsplattform.
Nee. Die Vermittlungsplattform ist für mich Geschäftsmodell und wie das operiert wird, das ganze Thema. Ich meine jetzt einfach das Markenspiel im Bereich Vertrieb und Marketing. Und da bin ich mir, also ich würde mich da nicht drauf festnageln lassen.
Ich bin mir nicht sicher,
ob
ich
es wirklich... Hast du eine klare Antwort darauf, Philipp? Also, dass du sagst, nee, eine Marke, mehr Marken?
Ich suche halt eigentlich immer nach Analogien. Ja, und...
Das ist smart.
Und die Frage ist halt, was ist mit Check24? Also ist das sozusagen vergleichbar? Weil Check24 ist selber ja nicht unbedingt der Player, die das selber alles anbieten. Also Check24 ist nicht die Kanzlei, sondern Check24 ist dann doch eher die Vermittlungsplattform, die natürlich gut integriert ist. Warum? Und das meinte ich mit, und so haben wir eigentlich auch
ganz,
gestartet.
Ganz andere Dienstleistungen sind. Viel schnelllebiger, also ist aus meiner Sicht... Kannst du die Analogie nicht bilden. Die wird ja andauernd gemacht am Rechtsmarkt, aber die Dienstleistungen werden ganz anders konsumiert, werden viel schneller gedreht und. Also das wird alles im Recht nicht so sein. Es sei denn, du sagst, du gehst mit der Rechtsdienstleistung irgendwann Richtung Finanzdienstleistung und wirst quasi, also aus der Rechtsdienstleistung viel, viel breiter und verkaufst mehr Produkte und sagst, okay, bei uns gibt es nicht nur den Anspruch gegen die PKV, sondern wir geben dir auch noch die neue PKV und so weiter und so fort. Aber das ist dann schon ein sehr weiter Weg.
Nichtsdestotrotz ist ja heute unser Thema Start der Konsolidierung im Rechtsmarkt. Eine Konsolidierung folgt nur in einem fragmentierten Markt, in einem Bereich, in dem es viele kleine Player gibt und den alles konsolidiert wird. Philipp, wenn du sagst, kleine Markenstrategien reichen, dann startet ja jetzt gerade nicht die Konsolidierung im Markt, sondern es bedarf vielleicht gar keine.
Doch, ich glaube schon, dass eine Konsolidierung grundsätzlich Sinn macht. Erstens, weil Wachstum und Größe gerade im Online-Bereich setzt halt Kapital voraus und Kapital und sinnvolles Kapital kriegst du halt einfach nur ab einer gewissen Größe. Ich glaube, da haben Marco und ich beide eine ähnliche Meinung und da kannst du halt eine Strategie machen und sagen, okay, guck mal, wenn wir so und so groß sind und dann interessieren sich halt bestimmte Geldgeber auch für dich, wenn du einfach eine bestimmte Größe hast. Dafür hilft sozusagen die Konsolidierung, also Buy-and-Build-Strategie würde man wahrscheinlich Englisch-Neudeutsch dazu sagen. Und der andere Aspekt ist, glaube ich, dass einfach auch eine gewisse Größe, also sozusagen Marketing, das Marketing, worüber wir reden, wo wir gesagt haben, das ist wichtig, das setzt, glaube ich, auch eine gewisse Größe voraus, weil es macht einfach einen riesen Unterschied, ob ich da 5 Experten total. Für Instagram und blablabla habe oder ob ein Typ da sitzt und für meine Marke alles macht. Und das ist ja auch das, was man sozusagen bei den anderen großen Plattformen sieht, die halt einfach immer stärker werden. Booking oder so, du hast halt viel mehr Traffic, du kannst sozusagen die ganze Zeit optimieren und irgendwann kommt dann dieser Effekt sozusagen the rich are getting richer und das setzt, glaube ich, schon irgendwie auch eine Größe voraus und das dauert lang, das organisch zu machen und braucht Geld und vielleicht ist sozusagen kann man diesen Prozess oder ich glaube daran, dass man den durch eine Konsolidierung einfach mal beschleunigen könnte in Kombination mit Geld.
Was sind denn aus deiner Sicht die begehrtesten Konsolidierungsobjekte? Weil so viel gibt es jetzt nicht am Markt, ne?
Nee, naja, das sind so die Namen,
die uns jetzt wahrscheinlich einfallen von Wettbewerbern, nicht? Flightride, auf welcher Seite der Konsolidierung oder die Flightride-Marken, die Flightride-Gruppe, ihr, dann wird man an weniger Miete oder Conny denken, vielleicht MyRide, sag mir, wen ich jetzt gerade vergesse.
Jan Gienhold wird mir sicherlich einfallen.
Geblitzding.
Ja, genau. Und dann ist natürlich total interessant, über diese, wir reden jetzt ja nur über diese Legal-Tech-Unternehmen, aber das ist ja eigentlich noch super interessant, was ist mit diesen ganzen Kanzleien, die jetzt ja alle ein Problem haben, weil sie händeringend nach Futter für ihre Maschine suchen, was ist eigentlich mit denen? Ja, also wir
ja, wobei du bei der Konsolidierung ja eigentlich Umsatz einkaufen willst. Ne? Du kannst jetzt ja nicht sagen, auf der einen Seite, dass
ja,
es
die
eine...
haben ja Umsatz.
Ja gut, aber du meinst ja jetzt die Kanzleien, die erstmal runterskalieren, die haben ja, die hatten ja viel Umsatz durch die Sonderschäden und wenn die jetzt nicht gerade noch irgendwie 5 Millionen Euro Arbeitsrechtumsatz im Jahr gemacht haben, dann hast du ja erstmal keinen Wert, den du einkaufen willst, es sei denn, du brauchst unbedingt Leute.
Ich glaube schon, dass die halt auch, ja, kann sein, das ist sozusagen sehr atypisch, sozusagen nur mit dem Sonderfall gewachsene Kanzleien sind, dass wenn das weg ist, dass die gar nichts haben. Das kann sein, aber ich meine sozusagen, es gibt schon auch Kanzleien, die marketingmäßig gut und breit aufgestellt sind, die aber trotzdem einen sozusagen unnormales Wachstum hatten und da sich zu konsolidieren, kann ich mir schon vorstellen, dass die da auch Teil des Games sein sollten.
Philipp, du hattest eben noch angesprochen, dass das Ganze natürlich auch finanziert werden muss. So, vor mir sitzen jetzt zwei Modelle, wie die sich finanzieren. Einmal der Philipp Kadelbach Flightride-Weg.
Einmal aus EBIT, einmal aus von anderen.
Erklär das mal, was meinst du mit?
Genau.
Marco?
Das war ein Späßchen natürlich, aber ich meine, der Königsweg ist natürlich, sich über Fremdkapital und dem eigenen Ergebnis quasi zu finanzieren. Das ist ab einer gewissen Größe notwendig. Deswegen das Thema Größe, das war schon echt ein wichtiger Take.
Wie finanziert man sich denn aus der eigenen Größe, was du gerade meintest? Du meinst gerade Fremdkapital plus Größe. Plus
also das hin meintest du eigentlich, ne? Sozusagen profitable growth. Also bei Flightride, unsere Strategie war einfach, dass wir aus unserem eigenen Umsatz und auch den Erträgen, also dem Gewinn gewachsen sind. Und wir haben halt immer versucht, nicht zu wachsen, sondern wir haben immer versucht, profitabel zu wachsen und haben das seit 2013, jetzt 10 Jahre in the row hingekriegt.
Nice.
Trotz krasser
echt nice.
Krisen und ja.
Deswegen wollte ich so die drei Wege eigentlich aufzeigen, die ich dachte. Einmal der Flightride-Weg, der Philipp Kadelbach-Weg. Ich komme aus der Nische und wachse profitabel. Dann der zum Beispiel Gansel-Weg. Ich komme aus einem Masseschaden, wachse profitabel, wachse sehr krass. Und dann ist der Ridemart-Weg. Was ist der Ridemart-Weg, Marco?
Ja, vielleicht ganz kurz zu Gansel, das möchte ich fairerweise sagen, weil Timo Gansel einfach schon seit 20 Jahren oder der ist viel, viel länger dabei als wir, ne? Also der hat schon Kanzleien gegründet, da waren wir noch nicht mal im Markt und der kennt sowas nicht wie unprofitable Kanzleien oder so. Oder Legal Text. Also da muss man fairerweise sagen, dass jetzt nicht der Abgasskandal das Einzige ist, was Gansel gemacht hat. Aber zu dem Weg, wie wir es gemacht haben. Wir haben am Anfang den Flightride-Weg tatsächlich gemacht. Ne? Also hcwiderspruch.de lief genauso wie Flightride. Wir haben in der Gesellschaft, die Software entwickelt hat, dann mal so eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und irgendwann 2019 kam dann, und das war ja schon dann 4,5 Jahre nach Start quasi, für die schnellere Implementierung von einfach mehr Strukturen und mehr Rechtsdienstleistungen und so weiter und so fort, die Rechtsschutzversicherung als Investor dazu. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, wobei ich glaube, wir sind bisher die einzigen, die einen Strategen als Investor haben. Und mit Advocado und Conny, glaube ich, auch die einzigen, die eine Series A gemacht haben. Also wir mittlerweile sogar ein bisschen mehr. Aber das ist nicht der Weg, den man meiner Meinung nach in diesen Markt gehen sollte, wenn man sich nicht ganz, 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 ganz sicher ist, was man strategisch vorhat. Also wenn man nicht weiß, was sein Ziel ist und einfach nur sagt, irgendwie Finanzierung ist eine Kennzahl für mich, dann sollte man es auf keinen Fall machen, gerade nicht in diesem Markt, weil du halt so wenige Vertriebskanäle hast, die skalieren ohne anorganisches Wachstum.
Als kleine Geschichte aus unserer Zeit, weil Marco das angesprochen hat, und Fremdkapital hat er gesagt. Und was er damit eigentlich meinte, ist, dass wir irgendwann eben zu einer Bank gehen konnten als Flightride und sagen konnten, guck mal,
wir würden gerne einfach zu ganz normalen, guten Konditionen, wie man eben so ein Haus auch finanziert, Geld aufnehmen, um weiter zu wachsen. Und das ist eben was, was normalerweise so Startups auch nicht hinkriegen, weil sie eben lange unprofitabel sind. Dann kriegt man halt keinen ganz normalen Kredit bei einer Bank. Und das haben wir irgendwann geschafft. Ja, und dann haben wir gesagt, jetzt sind wir bankable. Und das war natürlich echt auch cool und wichtig und hat uns geholfen. Eben, da mussten wir kein weiteres Kapital aufnehmen und sind dann auch nicht verwässert.
Das ist übrigens auch der Königsweg, ne? Man muss, eigentlich sollten die Kanzleien ihre Fälle, also die Fälle, die im Bestand sind, die mandatiert sind und nicht abgerechnet, und die Fälle, die abgerechnet sind, aber deren Cashflow noch nicht da ist, das ist wie ein Lagerbestand, wie eingekauftes Holz, das liegt im Lager, und all das Geld, was damit erwartet wird, das muss in Fremdkapital zur Verfügung stehen. Das schafft man natürlich erst, wie Philipp sagt, wenn man bankable ist, oder man muss ein paar gute private Investoren kennen oder wie auch immer. Aber das muss man eigentlich schaffen. Wenn man alles mit Eigenkapital finanziert, dann wird es sehr, 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 sehr tough. Im Übrigen ist sowieso die Finanzierungsfähigkeit von Dienstleistungen wird massiv unterschätzt im Rechtsdienstleistungsmarkt, meiner Meinung nach. Also diese Kompetenz und Fähigkeit.
Startet denn jetzt die Konsolidierung oder hat sie schon längst gestartet?
Ich glaube, die startet jetzt. Ich glaube, morgen geht's los. Ich glaube, wir sollten mal morgen anfangen zu reden.
Heute.
Also ich glaube, die natürlich kommen jetzt viele zwangsläufig in der Post-Abgas-Ära, nenne ich es jetzt mal, auf Ideen. Ne? Es gibt auch hier und da zwei Stille, drei Stille Kanzlei-Merger, so. Also da wird schon ein bisschen was geschehen.
Ja, still ist nichts hier. Wir haben gesagt, wir machen hier auch ein bisschen Real Talk. Da musst du schon mal
Ich kann dir tatsächlich die Namen nicht mal sagen, weil ich es einfach vergessen habe. Das ist nicht relevant. Nur, ja, tatsächlich, das ist jetzt, das wäre...
I don't
wär
believe it. Philippe, glaubst du es?
I don't know.
Weiß ich auch nicht. Aber
it's not real.
Vielleicht ein bisschen Titel umbenennen.
Ich
recherchiere
das nochmal nach, aber lass mich kurz den Punkt machen. Die Konsolidierung ist sozusagen jetzt irgendwie naheliegend an einigen Stellen, aber es gibt nicht so viele Objekte, die richtig, richtig groß sind, sodass man quasi dadurch einen vernünftigen Vorsprung machen kann. Und ich glaube, man muss erstmal eine gewisse Konsolidierungsstrategie haben, und ich sehe gerade keinen, der eine wirkliche hat.
Die letzte Frage, die ich mir stelle. So, wir heißen Legal Tech Real Talk. Ja? Das ist ja natürlich jetzt auch marktgetrieben, aber wir reden die ganze Zeit darüber, Vertrieb, Marketing, Größe. Mhm. Ist Tech tot?
Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist total spannend, zu gucken, dass wirklich mal, also Real Tech kommt, ja, und ich bin mal gespannt,
Tech?
Naja, sozusagen, dass mal wirklich richtig spannende Technologien kommen und...
So Deep Tech.
Ja, NLP und was man jetzt zum Beispiel aus München da von dem Colab gelesen hat, und wer weiß, ich meine, in Potsdam haben wir auch, gibt's auch das HPI, also. Und es gibt halt spannende Unis, und sozusagen, ich habe noch keinen echten Use Case gesehen, mit Ausnahme von unserem Prediction-Modell, wo man gesagt hat, da wird wirklich mal Deep Tech mit einem echten praktischen Nutzen und einem echten Mehrwert zur Anwendung gebracht. Und das hilft einem zu skalieren, das hilft einem effizienter zu werden. Und ich glaube, wenn das einer hinkriegt, dann ist natürlich Tech mega relevant, und dann kann man, glaube ich, auch echte Sprünge machen.
Aber vielleicht muss man an dieser Stelle noch schon sagen, also für Menschen, die neu in dem Markt sind, die denken immer nur automatisieren, effizienter gestalten, aber wir haben jetzt 50 Minuten oder 45 Minuten gequatscht, und es geht hier nur um Größe, Vertrieb und Marketing.
Ja, das ist auch so. Also ich meine, was brauchst du, also, ne, wenn vorne nichts reinkommt, brauchst du dich auch um hinten niemand um das Zeug kümmern.
Also ich glaube, wir hier im Call haben bestimmt 5 bis 10 Millionen Euro gemeinsam sinnlos in Tech investiert, die erstmal nicht notwendig waren. Und ich glaube, es ist am Ende eine Bedingung, dass du eine Tech hast. Ne? Du brauchst eine strukturierte Software, du brauchst eine gute Datenhaltung, du musst eine Vision haben, wo du hin willst. Aber alles, was im Produkt und Tech stattfindet, ist im Rechtsmarkt wirklich... also völlig überbewertet und ab einer gewissen Größe erst relevant. Und also da, wo man es denn sieht, ist, wenn man sich mal die Balance Sheets anguckt und die die G&V auf Deutsch quasi, also nicht als Pendant zum Balance Sheet, sondern als zu PNL, wo du siehst, dass der Faktor Marketingkosten viel, 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 viel relevanter ist als der Faktor Kosten für die Legal Operations zum Beispiel. Das heißt,
und wer Personal, jetzt, ne?
Ja, das ist ja, das meine ich okay, ja damit.
Ja.
Das heißt, wer jetzt quasi sagt, ich optimiere bei 5 Millionen Euro Umsatz auf die Kosten, die ich habe für die Rechtsdienstleistung, die ich erbringe, der hat entweder irgendwie die Mandate im Keller gefunden ohne Marketingkosten oder hat sich nie angeguckt, wo die Kosten entstehen. Das heißt, es ist einfach de facto ein Fehler, das zu tun, es sei denn, man hat unendlich Geld natürlich, aber so muss man das schon sehen.
Und ich glaube, Marco, irgendwann hast du mal einen Talk gehabt und dann ging es um die Schaufel, dass man eben eigentlich, ne, man sollte sozusagen in den Schaufelhersteller investieren und nicht in die Goldgräber. Und ich glaube, was du sagst und was wir alle feststellen, ist, dass halt einfach Google vor allem der Schaufelhersteller ist und alle einfach ohne Ende Geld an Google zahlen und das ist so ein bisschen das Problem und das ändert sich erst dann, wenn man es hinkriegt, und das hat, glaube ich, nicht nur mit Marketing zu tun, sondern das hat sozusagen mit der Firma, dem Produkt und allem zu tun, dass die Kunden wiederkommen zu einem und man hat halt ein breiteres Angebot oder irgendein Angebot, was halt immer wieder nachgefragt wird. Das ist so mein Takeaway und darum wird es gehen und da spricht natürlich einiges dafür, und vielleicht könnte das schon eine Art von Schlusswort sein, dass das sozusagen mit einer Konsolidierung, mit einem breiten Angebot eben am ehesten möglich ist und dass das sozusagen so richtig noch keiner bisher hinbekommen hat, aber vielleicht jetzt kommt.
Was haben wir heute gelernt? Über was haben wir gesprochen? Wir haben heute darüber gesprochen, Gansel kauft Avocado, kann ein guter Take sein, wird schwer, die zu integrieren, aber ein spannender Weg. Legal Tech und die Anbieter drumherum im Rechtsmarkt suchen nach neuem Futter, nach den Masseschäden oder nach der Nische, wie vielleicht im Fall von Flightright. Das Wachstum, was wir haben, muss von irgendjemandem finanziert werden, vielleicht auch aus vorhergehenden Erträgen. Und Tech ist tot, Vertrieb und Marketing gewinnt, zumindest for now. Wir wollen dieses Format ja quartalsweise wiederholen. Wenn wir das nächste Mal sprechen Anfang des Jahres, Marco, über was sprechen wir dann? Wollen ja hier aktuell am Geschehen sein.
Ja, ja, also ich glaube, ich meine, wir haben ja jetzt noch fast ein ganzes Quartal, also noch ein ganzes neues Quartal vor uns. Und wenn wir Anfang nächsten Jahres nochmal aufnehmen sollten oder Ende des Jahres, je nachdem. Ich glaube, wir haben was gesehen im Bereich Konsolidierung, also irgendwelche neuen Akquisitionen. Ich glaube, wir haben was gesehen im Bereich Finanzierung. Eigentlich müssten wir da was sehen, weil einiges es sonst nicht funktionieren würde. Und vielleicht haben wir auch was gesehen im Bereich Merger, insbesondere im Kanzleimarkt. Ich glaube, das wird ein spannendes Quartal, ehrlicherweise.
Philipp, was sagst du? Über was sprechen wir als nächstes Anfang des Jahres? Über was willst du reden?
Ich glaube, Marco hat natürlich recht, dass so typischerweise zum Jahresende auch gerne nochmal was passiert. Insofern, wenn was passiert, dann können wir darüber reden. Ansonsten, finde ich, könnten wir auch einfach nochmal uns die verschiedenen Player angucken und so ein bisschen drüber reden, was finden wir gut, was finden wir interessant, was finden wir schlecht und was haben wir eigentlich für Thesen, weil wir natürlich auch einige Insights haben und die mal so ein bisschen auseinandernehmen und auch mal auf ein paar Daten gucken, so da hätte ich Bock drauf.
Ich würde mir wünschen, dass wir, wenn wir dann über die Player, die ihr hier auch repräsentiert, sprechen, dass Marco dann seine Thesen ungefiltert über Flightright mit uns teilt und Philipp seine These...
Das musst du wegpiepsen, dann das geht nicht.
Seine These zu Rightmart mitteilt und Marco dem nicht widersprechen darf und Philipp auch nicht.
Das würde mich, ich habe ja den großen Vorteil, Philippe, ich habe mehrmals schon öffentlich gesagt, ich glaube in einem Interview sogar, dass Philipp Kadelbach quasi so eine kleine Vorbildfunktion ganz am Anfang hat. Das heißt, ich habe einen Riesenstein bei ihm im Brett. Ne? Wenn du ihn das fragst, der muss was richtig Gutes sagen.
Oder wir machen nochmal ein Coaching von Marco und analysieren mal Marcos Persönlichkeitsprofil und meins.
Live,
das nehmen wir live auseinander.
Da freue ich mich auch drauf, es will niemand hören. Bitte abonniert diesen Podcast und hört euch den an und gebt uns danach Feedback, weil wir wissen wollen, was können wir besser machen, hat euch das Format gefallen, war das vielleicht Real Talk oder war das eher Selbstbeweihräucherung von Marco und Philipp. Danke euch beiden, dass ihr das Experiment mitgemacht habt und ich freue mich auf Anfang des Jahres. Es wird spannend.
Vielen Dank, Philippe.
Danke, Philippe. Das war toll.
Ciao.
Ciao.